Predigt über die Jahreslosung 2022. Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Johannes 6, Vers 37. Die Predigt wurde gehalten in der Arche Lübeck am 30.01.2022. Prediger Rolf Wiesenhütter. Wir sind nicht, wer wir sind, nicht weil wir von den anderen neben uns unterschieden sind, sondern weil wir sowohl unterschieden als auch verbunden sind, verschiedenartig und verwandt. Die Grenzen, die unsere Identität ausmachen, sind sowohl Barrieren als auch Brücken. Von Miroslav Volf. Ist das Fortführen der Jahreslosung übertrieben oder gar falsch? Nur polemisch? Vielleicht. Vielleicht sind meine Erfahrungen der letzten Jahre in vielen Gemeinden auch singulär, aber ich fürchte, wir haben es sowohl mit ungewollten als auch gewollten und sogar theologisch begründeten und strukturell verankerten Exklusionsdynamiken zu tun, die Menschen beabsichtigt und oder unbeabsichtigt herabsetzen und ausgrenzen. Hier ein paar Szenen, die ich erlebt und mitbekommen habe. Dann wird es uns vielleicht nicht ganz so leicht aus dem Mund kommen. Jesus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Ist das wirklich so? Werden wir wirklich niemanden abweisen? 8 Szenen. Szene 1. Ich predige in einer Freikirche, hinterher gemeinsames Mittagessen. Wir kommen ins Gespräch und sie erzählen, dass sie gerade Gemeindezucht betrieben haben und ein Mitarbeiterpaar, das unverheiratet zusammengezogen ist, aus der Mitarbeit genommen haben. Sie dürfen gerne zurückkommen, wenn sie Buße tun und heiraten oder wieder auseinanderziehen. Szene 2. Ich bin zu einer Mitarbeiterschulung einer evangelischen Kirchengemeinde eingeladen. In der Pause kommen wir ins Gespräch und einige Mitarbeitende erzählen mir, dass sie 3 anderen Mitarbeitern eine Denkpause verordnet haben, in der sie nicht mitarbeiten sollen, weil sie sich weigern, faire Produkte zu kaufen. So ein unsoziales und unchristliches Verhalten könne man nicht einfach tolerieren. Szene 3. Ich besuche Freunde in einer größeren Gemeinde, die am nächsten Tag einen besonderen Gottesdienst haben, wo der Bürgermeister ein Grußwort sprechen soll. Am Vorabend gibt es eine große Diskussion, weil eine mehrgewichtige Frau aus der Lobpreistanzgruppe vom Pastor gesagt bekommen hat, dass es besser für die Gemeinde und das Evangelium wäre, wenn sie am nächsten Tag nicht mittanzen würde. Szene 4. Ich stehe nach einem Abendvortrag im Foyer und unterhalte mich, als ich mitbekomme, wie eine Frau auf eine andere Frau mit ihrem Sohn intensiv einredet. Ich wende mich den beiden Frauen und dem Sohn zu und höre, wie gesagt wird, dass Gott den Sohn der anderen Frau heilen möchte. Seine Behinderung, nämlich Asperger-Autismus, wäre nicht von Gott und sei die Folge von Sünde. Deshalb wäre es jetzt wichtig, Buße zu tun, damit ihr Sohn geheilt werden kann. Szene 5. Ein homosexueller Mann möchte als Mitarbeiter in der Jugendarbeit einer freien Gemeinde anfangen, aber ihm wird mitgeteilt, dass er zwar in der Gemeinde und den Gottesdiensten herzlich willkommen sei, aber leider nicht in eine verantwortliche Mitarbeit gehen darf, weil er in Sünde lebe. Szene 6. Eine Studierende macht ihr Praktikum in einer Freikirche und fragt, ob sie auch predigen darf. Dies wird abgelehnt, weil sie eine Frau ist und von der Bibel her nicht leiten und lehren darf. Die Bibel sei da klar und auch die Kirchengeschichte und die weltweite Gemeinde sehe das so. Szene 7. Ich bin mit Freunden in einem katholischen Gottesdienst eingeladen. Nach einer ansprechenden Predigt wird die Eucharistie ausgeteilt. Mir wird sie verweigert, weil ich evangelisch bin. Szene 8. Eine Frau fühlt sich in der Gemeinde nicht so wohl, weil sie selbst kein Studium absolviert und ihre beiden Kinder eine Lehre gemacht haben. Scheinbar alle in der Leitung haben promoviert und das wird auch auf allen Veranstaltungshinweisen deutlich sichtbar gemacht. Also diese Szenen könnte man ja fast beliebig erweitern und ich bin sicher, von uns eigene Geschichten hinzufügen zu können. Die Liste ist lang und hier sind rassistische oder sexuelle Gewalt noch nicht mal dabei. Wir werden niemanden abweisen, ist das wahr? Wie kann es sein, dass ausgerechnet die Kirchen, die Kirche, die Gemeinde, Gottes Experimentierraum der Liebe und Gnade auf Erden zu so etwas fähig ist, Menschen auszugrenzen, weil sie eigentlich in den Kram passen? Was ist los mit der Gemeinde Gottes? Die diesjährige Jahreslosung bildet dazu eine Art Gegengift. Deshalb lohnt es sich, diese etwas genauer anzuschauen. Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Im Kontext von Johannes 6 geht es um Jesus als Brot des Lebens. Zunächst die Vermehrung von 2 Broten und 5 Fischen, ein Vermehrungswunder unter dem Motto, den Menschen Gutes tun. Jesus sieht die Bedürfnisse der Menschen, und zwar immer beide, die materiellen, existenziellen und die geistlichen, spirituellen Bedürfnisse. So wie Jesus selbst ganz Mensch und ganz Gott ist, so sieht er den Menschen als ganzheitliches Wesen mit all dem, was er und sie braucht. Es geht ihm um das irdische Leben mit all den Herausforderungen und Gebrochenheit und Nöten und um das schon auf Erden beginnende ewige Leben. So wie Jesus in diese unvollkommene Welt gekommen ist, so beginnt das ewige Leben hier und heute mitten im Unvollkommenen. Und so sättigt das Brot den Hunger der Menschen und das Brot Wunder offenbart die Macht und Kraft Gottes. Beim Essen des Brotes schmecken die Menschen ein Stückchen Ewigkeit. Mit Jesus beginnt das Reich Gottes hier auf Erden und der Himmel wird ein Stück sichtbarer. Jesus ist das lebendige Brot. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. So sagt es Jesus. Willkommen bei Jesus. Wer zu mir kommt. Wer zu mir kommt, dieselben Worte, die uns ein paar Verse weiter nochmal in der Jahreslosung begegnen werden, ist eine typisch johannische Ausdrucksweise. Jesus begegnet ganz unterschiedlichen Menschen. Nikodemus in Johannes 3, der Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 4, dem königlichen Beamten auch in Johannes 4 und dem Kranken am Teich Bethesda in Johannes 5. Wer zu mir kommt und mir begegnet, von und mit mir ist, Gemeinschaft feiert, der wird verwandelt werden. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Sei willkommen, egal wer du bist und was die anderen über dich denken. Jesus hat viele Exklusionsgrenzen der damaligen Zeit überwunden und mit den Menschen gegessen, gefeiert und geredet. Jesus liebt die Gemeinschaft mit Menschen, er hat keine Vorbehalte, sondern spricht den Menschen Anerkennung und Zugehörigkeit zu. Ja, Jesus sieht es sogar als seinen Auftrag, das zu suchen, was verloren und ausgegrenzt ist. Jesus stellt sich auf die Seite der Ausgegrenzten und ruft sie in seine Nachfolge. Eine inklusive Gemeinschaft hat eine heilende Wirkung und führt die Menschen zu ihrer geschaffenen Ebenbildlichkeit. Jesus isst mit den Zöllnern und den Prostituierten, er berührt die blutflüssige Frau, die Aussätzigen und führt sie zurück in die gesellschaftliche und soziale Struktur. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Was aber bedeutet nicht hinausstoßen? Der katholische Theologe Rudolf Schnackenburg weist zu Recht darauf hin, dass Hinausstoßen im Kontext des Johannesevangeliums das Bild der Herde und des Hirten im Blick hat. Die Schafe, die die Stimme des Hirten hören und ihr folgen, der Hirte, der für Sicherheit sorgt und kein Schaf verloren gibt und schon gar keines hinauswirft aus seiner Herde. So lesen wir es in Johannes 10, Vers 28. Es geht um die Glaubensherde, die zu Jesus kommt, ihn hört, mit ihm isst und ihm nachfolgt. Dabei geht es sowohl um die Schafe, die aus der Herde selbst kommen, als auch um die, die nie zur Herde gehört haben. Interessant ist die semantische Bedeutung des Nicht-Hinausstoßens im griechischen Urtext, denn die Verneinung beschreibt eine sehr starke Verneinung, die man mit nimmermehr oder niemals übersetzen könnte. Das Wort Hinausstoßen hat dabei in allen Übersetzungen eine klare Richtung und eine ähnliche Wortwahl. Nicht hinausstoßen, nicht abweisen, nicht hinausweisen. Es kommt auch an anderen Stellen vor, wie zum Beispiel in Johannes 9, Vers 23 und Vers 34, wo der Blindgeborene von den Pharisäern aus der Synagoge ausgeschlossen und hinausgeworfen wurde. Jesus nimmt dem Hinausgeworfenen nach und nimmt ihn auf und ernst und erklärt ihm, was geschehen ist. Es wird also deutlich, dass Jesus niemand abweisen oder ausstoßen wird, der zu ihm kommt. Und es wird auch deutlich, dass es hier um die Herde, also die Gemeinde Jesus geht. Und jetzt können wir sagen, na dann ist ja alles klar. Alle sind willkommen in unseren Gemeinden. Und da würden jetzt ja wahrscheinlich auch viele zustimmen. Aber dann kommt das große Aber. Dieses Aber hat viele Begründungen. Meist sind sie sehr fromm und kommen in theologischem Gewand daher. Die Bibel ist da doch glasklar und eindeutig. Das ist doch ein Zeitgeistphänomen. In 2000 Jahren Kirchengeschichte gab es das nicht. Und das können wir jetzt auf die verschiedenen Szenen des Einstiegs anwenden. Besonders zwei Punkte möchte ich dazu aber nochmal herausheben. Erstens, ist die Theologie ein Machtinstrument der Exklusion, also des Ausschließens? Eine Hermeneutik, also eine Bibelauslegung, hilft, dass die biblischen Texte heute zu uns reden. Eine schlechte Hermeneutik lässt die biblischen Texte verstummen. Eine schlechte Hermeneutik vermag alles durch das Herausreißen eines Textes aus dem Kontext. Deshalb ist es wichtig, die Bibel im Kontext der ganzen Schrift wahrzunehmen. Man nennt das Kanonizität. Und sie im Zusammenhang mit der Heilsbotschaft des christlichen Glaubens an das Evangelium von Jesus Christus zu verstehen und zu deuten. Also die große Geschichte Gottes in ihrer Zielstellung zu beachten. Die einzige wahre Theologie gibt es nicht, denn Theologie ist nie neutral, immer zeitlich und kulturell gebunden, aber es gibt die einzige Wahrheit und die besteht im ganzen Wort Gottes. Theologie ist immer der Versuch, mit den kulturell verfügbaren Mitteln die aktuelle Lehre von Gott zu beschreiben. Deshalb ist eine theologische Auslegung auch immer ein Zeitdokument. Man könnte mit Paul Watzlawick sagen, man kann nicht kontextualisieren. Theologie ist deshalb immer temporärer und nicht vollständig, ist immer auch kulturell und biografisch geprägt. Deshalb dürfen und müssen auch theologische Prämissen hinterfragt werden, braucht es eine Haltung der Offenheit, eine Auslegungsgemeinschaft des Miteinanderringens um eine gesunde und gesundmachende Lehre in unseren Kirchen und Gemeinden. Nun haben wir aber das Problem, wir finden in vielen Gemeinden das schwere Leben im gemeindlichen Happyland. Aber oftmals sind das nicht nur die theologischen und biblischen Richtigkeiten und Gebote, die Menschen exkludieren, verletzen und erniedrigen, ausgrenzen. Manchmal sind es die unausgesprochenen Dinge, die Menschen das Gefühl geben, du bist falsch, so wie du bist. Das ist oftmals schwer greifbar, aber wirkt wie ein Gift, das sich langsam ausbreitet. Es war schon immer so, dass nur bestimmte Gruppen, Familien und so weiter bestimmte Sachen sagen, leiten oder machen durften. Gemeinden bilden immer auch ein bestimmtes Milieu ab, eine soziale Vergemeinschaftung, wie alle anderen sozialen Gebilde auch sind. Es sind die ungesagten Privilegien, die Menschen klein machen. Die Autorin Tubuka Ogette hat dafür ein Wort geprägt, sie nannte es Happyland. Happyland beschreibt die Erfahrung derjenigen, die unter keiner offiziellen Unterdrückung leiden und sich sogar gegen Unterdrückungsmechanismen wie Sexismus, Rassismus oder Diskriminierung einsetzen. Sie merken aber nicht, wie sehr auch sie daran gewöhnt sind, eigene Privilegien für selbstverständlich zu nehmen und Ausgrenzung anderer zu übersehen. Menschen fühlen sich nicht gut genug, weil sie nicht die übliche Bildungskarriere haben, nicht so aussehen wie die Mehrheit oder nicht erst über das Einkommen verfügen, was scheinbar alle anderen haben. Scham ist ein starker Ausschlussfaktor und ist oftmals unsichtbar und verletzend. Es ist vor allen Dingen ein Selbstausschluss. Es geht um Gewohnheiten, Unausgesprochenes, Erwartetes und Selbstverständlichkeiten, die sich aus einer jahrhundertelangen Geschichte speisen und manchmal sogar ungewollt fortführen werden. In diesem Happy Land haben Menschen oft das Gefühl des Nicht-Gesehen-Werdens, des Nicht-zu-Wort-Kommens oder des Nicht-Gehört-Werdens. Zurück bleibt das Gefühl, weniger wert zu sein. Und darum geht es darum, dass wir Ausgrenzungsmechanismen erkennen. Wenn wir von Ausgrenzung unterschiedlicher Minderheiten und deren fehlendem Recht auf ein gleichberechtigtes Miteinander in der Gemeinde reden, dann ist dies sicherlich kein exklusiv kirchliches oder theologisches Problem, sondern wir sind geprägt von einer Gesellschaft, die uns darin geradezu prägt. Exklusion beschreibt den Mechanismus, der Menschen als für die Gesellschaft überflüssig erklärt und die deshalb keinen regulären Platz bekommen. Oftmals hat dies in den großen Themen Geld, Arbeit, Status und der Frage nach der Nützlichkeit und Produktivität eines Menschen zu tun. Deshalb spricht der britische Soziologe Anthony Giddens sogar von einer doppelten Exklusion, nämlich einer Selbstabgrenzung der herrschenden Eliten und einer mehr oder weniger gewollten Aus- bzw. Abgrenzung oder unterdrückten Schichten. Unterschiedliche Gruppen von Menschen definieren sich gern über Anziehungs- und Abgrenzungsmechanismen. So kommt es, dass sich viele homogene Gruppen bilden, beziehungsweise Menschen sich in Milieus gruppieren. In unseren Gemeinden ist dies oftmals ähnlich, nur dass es zu den ökonomischen Abgrenzungsmechanismen auch noch theologische gibt. Es gibt eben kein gleichberechtigtes Miteinander in verschiedenen Gemeinden, wie die 18 am Anfang deutlich aufgezeigt haben. Eine gute Theologie, eine gute Seelsorge schließt niemanden aus, sondern hilft den Menschen, sich als Ganzes zu verwandeln und berührt nicht nur sein Inneres, nein, der Geist Gottes will den ganzen Menschen verändern, von seinem Denken über sein Sein bis zu seinem Verhalten. Manchmal helfen ein paar Fragen, ein paar einfache Fragen, um das zu überprüfen. Zum Beispiel dient die Theologie, die Auslegung, die Gebote dem Leben, fördert sie Menschen oder führt sie in eine mündige Beziehung zu Gott? Wem schadet die Theologie? Wird sie ausgegrenzt? Wird die Stimme dieser Menschen gehört? Wem dient die Theologie? Wer hat einen Nutzen davon? Werden die Schwächsten durch die theologischen Entscheidungen gefördert? Fördert die Theologie die äußere und innere Gesundheit des Menschen? Und die Gemeinde, bei all diesen Fragen, die Gemeinde ist der Platz, wo Exklusion, wo Ausschluss überwunden werden soll, weil in der Herde Jesu alle willkommen sind. Als ich das Bild zur Jahreslosung von Eberhard Mönch sah, musste ich an einen Text von mir denken, den ich im April 2010 geschrieben habe und der im Kontext der Jahreslosung und unserer aktuellen Irritation in Gesellschaft und Kirche geradezu prophetisch ist. Ich hatte nämlich damals geschrieben, ich habe vor einigen Wochen das Buch Sacharja gelesen und dort bekommt der Prophet 8 Visionen, in denen es um das neue Reich Gottes geht. In der dritten Vision, in Sacharja 2, Vers 5 bis 17, soll das neue Jerusalem auf Erden gebaut werden. Zuerst sollen die Mauern errichtet werden, denn eine Stadt ohne Mauern ist schutzlos. Doch Gott schreitet ein, sein neues Reich soll keine Mauern mehr haben, sondern soll offen sein für alle Menschen und Tiere. Gott selbst wird durch seine Heiligkeit wie eine Mauer aus Feuer sein. Diese Stelle hat mich sehr getroffen. Eine Mauer ist schon sehr praktisch, sie ist nicht nur Schutz für die, die darin sind, sondern auch Ausgrenzung für die, die draußen sind. Was ist, wenn die, die draußen sind, gar keine Feinde sind? Wenn die, die draußen sind, von Gott genauso geliebt wie die, die drin sind. Dann ist die Mauer ein Hindernis. Ja, sie muss weg. Als Christinnen und Christen haben wir eine lange Geschichte der Ausgrenzung von Menschen und haben schon genug Mauern um unsere gutbürgerlichen Gemeinden gebaut. Gut begründet schließen wir auf den unterschiedlichsten Ebenen Menschen aus, wie Kinder, Menschen mit Behinderung, Frauen, Ausländer und so weiter. Miroslav Volf beschreibt diese Ausgrenzung als ein zentrales Problem von uns Menschen das nur durch die Versöhnung durch Christus überwunden werden kann und unter uns Menschen praktisch vollzogen werden muss. Aber gerade im Letzteren habe ich oftmals meine Schwierigkeiten. Obwohl ich eigentlich genau weiß, dass der Kern der christlichen Botschaft die liebende und heilende Gemeinschaft ist, dass Integration und nicht das Ausgrenzen die Botschaft Christi ist. Aber die Mauer der Angst ist oftmals größer. Gott sagt ja in Sacharja, ich selbst werde eine Mauer aus Feuer sein. Nicht wir sollen eine Mauer bauen, sondern wir sollen Gott vertrauen. Er wird sich selbst darum kümmern. Er entscheidet, wer drinnen und draußen ist. Ich wünsche mir Versöhnung statt Angst und Vertrauen statt Mauern und Integration statt Exklusion. Wo bauen wir aus Angst Mauern auf? Welche Mauern zwischen uns müssen abgerissen werden? Und was ist denn meine und deine Aufgabe dabei? Wo müssen wir dem Feuer Gottes wieder mehr vertrauen als uns selbst? Ihr Lieben, die Gemeinde ist der Raum, in dem menschliche Grenzen überwunden werden. So schreibt Paulus an die Gemeinden in Galatien im Galater 3, Vers 28, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Damit verbinden wir den Traum, dass wir im Auftrag Jesu gegen die drei großen Formen der Unterdrückung als Christinnen und Christen konsequent hervorgehen. Kulturelle Differenzen, Griechen und Juden, geschlechtliche Unterdrückung, Männer und Frauen, Ausbeutung durch Ungleichheit, Freie und Sklaven, Gemeinde als Ort der Integration und nicht der Ausgrenzung, Überwindung der Grenzen in unserem Kopf, der Grenzen in unserem Herzen, der Grenzen unserer Kultur, unseres Milieus, der Grenzen unserer Theologie und auch der Grenzen zwischen den Generationen. Wiederherstellung von Gemeinschaft ist Gottes großes Ziel in und mit dieser Welt. Was heißt Gemeinschaft? Sich einbringen, einander tragen, ermutigen und ermahnen. Hier sind wir mitten in der Jahreslosung und in der Willkommenskultur, die Jesus vorgelebt hat und gesellschaftliche Exklusion der damaligen Zeit und der damaligen Welt überwunden hat. Und was erleben wir heute? Dass die Politik eine Ausgrenzung betreibt und die Christen sich wie Schafe zur Schlachtbank führen lassen. Man ordnet G3, G2 oder G2 Plus an und grenzt gesunde Menschen aus. Die Kranken dürfen rein, weil sie eine Spritze intus haben, die niemanden schützt. Ob Ausländer, Aussätzige oder Ausgegrenzte, Jesu offensichtliche Heiligkeit hat immer auch eine Integration in die Gesellschaft zur Folge gehabt, immer eine Integration in die Gemeinschaft mit Gott und war immer geleitet von Gnade und Barmherzigkeit. Und das hat auch die erste Gemeinde in Jerusalem so gelebt. Alle waren willkommen, was sich sogar bis in die Räumlichkeiten gezeigt hat. Denn sie trafen sich alle gemeinsam im Tempel, um öffentlich Gottesdienst zu feiern. Alle konnten am Gottesdienst teilnehmen. Das klingt nicht spektakulär, aber das war es aber. Denn im jüdischen Tempel gab es verschiedene Räume für verschiedene Gruppen. Männer, Frauen, Heiden. Der Gottesdienst der ersten Gemeinde fand nicht zufällig in der Halle Salomo statt, wie wir in Apostelgeschichte 3, Vers 11 oder Apostelgeschichte 5, Vers 12 lesen. Denn dies war der Raum im Tempel, zu dem alle Gruppen, auch Frauen und Heiden, Zutritt hatten. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Für die damaligen Verhältnisse war dies sehr besonders, ja grenzüberschreitend. Denn das neue Gottesvolk entstand aus Heiden und Juden und das brachte viel Diskussion mit sich, die sich durch fast alle Briefe des Neuen Testaments ziehen. Von der Notwendigkeit der Beschneidung über das Essen von Götzenopferfleisch bis zur Frage der Gültigkeit der Reinheitsgebote. Es war nicht alles gut in den ersten Gemeinden. Das zeigt auch, dass in Jerusalem die griechischen Witwen benachteiligt wurden, wie es in Apostelgeschichte 6 heißt, oder dass gelogen und betrogen wurde in Apostelgeschichte 5. Es ging und geht in Gemeinden nicht um Perfektion, sondern um gelebte Beziehungen und die müssen gelebt, geprüft und versöhnt werden. Es gibt keine Gemeinschaft ohne Grenzen, ohne Verabredung und ohne Spannungen. Die Frage ist, wie wird damit umgegangen? Wie offen wird darüber geredet? Wie transparent werden Entscheidungen getroffen? Und wer darf mitentscheiden? Wenn alle willkommen sind, ist dann alles egal? Als Christinnen und Christen stehen wir dabei immer noch mit beiden Beinen mitten in dieser gefallenen Welt. Eine Willkommenskultur und eine Gemeinde, die Menschen in ihre Gemeinschaft aufnehmen und inkludieren, also hinzufügen will, steht auch vor manchen Herausforderungen. Willkommenskultur und Inklusion muss aber genau diese Spannung aushalten, da sie sich auf der einen Seite für die Würde und die Rechte aller Menschen einsetzt und auf der anderen Seite durch Inklusion nicht das Paradies auf Erden geschaffen wird. Gerade weil es um verschiedenartige und gefallene Menschen geht, gehört das Thema Versöhnung zur Prämisse jeder Inklusionsdebatten. Dabei geht es nicht um billige Gleichmacherei, sondern um die zentrale Frage einer neuen Gemeinschaft. Wenn wir den Gedanken der Inklusion im Neuen Testament verantworten wollen, dann ist dies kein Individualgeschehen, sondern eingebettet in die neue Gemeinschaft, die Jesus durch Kreuz und Auferstehung gestiftet hat. Gott selbst leidet in Christus am Kreuz für alle Ausgrenzungen und öffnet so erst die Tür zu dieser neuen Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen. Die Selbsthingabe Christi feiern wir im Abendmahl, indem wir diese neue Gemeinschaft auf Erden schon sichtbar machen. In Taufe und Abendmahl erinnern sich die Nachfolgerinnen und Nachfolger Christi an ihre Ebenbildlichkeit Gottes und feiern dann die Teilhabe an der neuen Gemeinschaft mit dem Leib Christi. So heißt es in 1. Korinther 11, Vers 21 und Vers 24. Durch Jesus erleben wir eine Transformation unseres Denkens und Handelns, heißt es in Römer 12, Vers 2, und können so die neue Gemeinschaft miteinander leben. Dies zeigt auch sich auch wieder in dem von Paulus immer berühmten Bild des Leibes, Römer 12, 1. Korinther 12, in dem alle gleichwertig zusammengehören, aber jede und jeder seine spezifischen Aufgaben hat. Gemeinde ist ein Ort für Unvollkommenheit und ein Ort der Heilung. Jede Person, die in die Gemeinde kommt, wird auch enttäuscht werden. Gemeinde als perfekter Ort ist ein Irrglaube, den es, wie eben gesehen, so weder in der Bibel noch heute gibt. Aber wie leben wir in der Spannung, dass wir als Menschen immer auch Grenzen ziehen und in unserer Identitätsentwicklung auch von den Abgrenzungen leben? Denn es gibt keine Gemeinde, die für sich keine Grenzen zieht, und das ist auch gut und gesund. Und ich möchte dazu auf einige Gedanken von Miroslav Volf und sein wegweisenden Buch Von der Ausgrenzung zur Umarmung verweisen. Volf nimmt die Verganken des Leibes als Bild auf und verweist darauf, indem er schreibt: Der Geist löscht die körperlichen Unterschiede nicht aus, sondern er ermöglicht den Zugang zum einen Leib Christi für Menschen mit solchen Unterschieden zu gleichen Bedingungen. Was der Geist auslöscht oder wenigstens lockert, ist die stabile und sozial konstruierte Wechselbeziehung von Unterschieden und sozialen Rollen. Die Gaben des Geistes werden ungeachtet dieser Unterschiede gegeben. Ich finde, das ist eine hervorragende Aussage. In einer Gemeinschaft seinen Platz finden, unabhängig von seiner kulturellen Herkunft, seiner sexuellen Identität oder seiner Behinderung, ist ein christliches Identitätsmerkmal, das auf die Ebenbildlichkeit Gottes zurückgeht. Alle Menschen haben denselben Wert und dieselbe Würde, unabhängig von ihrem Tun, und können somit Teil des Leibes Christi werden. Ein großes Missverständnis in der Inklusionsdebatte ist aber, daraus zu schließen, dass alle Menschen das Recht haben, alles gleich tun zu können oder zu müssen. Auch nicht alles Gleiche tun zu können und zu müssen. Dieser Zwang zur Inklusion wird weder der Ebenbildlichkeit Gottes in seiner Vielfalt noch im Bild des Leibes Christi gerecht. Würde und Vielfalt schließen sich nicht aus, nein, sie bedingen sich gegenseitig. Paulus spricht weder von einer Auflösung der Identität, noch davon, dass es keine kulturellen Unterschiede mehr gibt oder die Geschlechtlichkeit aufgehoben wird, sondern von einer Wirklichkeit der Unterschiede in ihrem geschöpflichen Platz und ihrer Ebenbildlichkeit Gottes selbst. So wie die Schöpfung am Anfang schon eine Vielfalt kannte und eine Harmonie und Gleichwürdigkeit, so gibt es dies in der neuen Schöpfung durch Jesus Christus auch. Im Schöpfungsprozess wird geordnet und differenziert, aber es wird nicht ausgeschlossen. Es geht also nicht um eine Gleichmacherei aller Menschen, sondern um eine differierende Gleichwürdigkeit. Eine gesunde Identitätsentwicklung braucht auch Abgrenzungsmechanismen, die Unterschiedlichkeiten in Gaben, Aufgaben und im Wirkungsort. Das muss deutlich gemacht werden und gleichermaßen Vielfalt bewirken. Der Ort, dies einzuüben, ist laut der Bibel die Kirche bzw. die Gemeinde. Und so kommen wir wieder zu den Einstiegsbeispielen und der Frage, wie sich dies praktisch auswirken kann. Dies rechtfertigt in keiner Weise eine Exklusion aufgrund des eigenen Geschlechts, Herkunft oder der sexuellen Identität. Im Gegenteil, es fördert die Vielfalt der unterschiedlichen Menschen in Gleichberechtigung. Wir haben gelesen, den werde ich nicht abweisen. Jede Gemeinde und Gemeinschaft ist dabei selbst ein systemischer Organismus und verfolgt sowohl eine bestimmte Identität als auch bestimmte Abgrenzungsmechanismen auch aus ihrer Geschichte heraus. Genau dies gilt es immer wieder zu überprüfen und zu fragen, worin die Identität liegt und welche Motivation hinter den aktiven und passiven Abgrenzungsmechanismen liegen. Viele unserer christlichen Gemeinschaften und Gemeinden sind zu homogene Gruppen, die in der bürgerlichen Mitte verwurzelt sind und sich schwer tun, sich gegenüber anderen zu öffnen. Die Motive für diese Abgrenzung liegen dabei meist nicht in einer biblischen Reflexion des Kreuzes, sondern in gesellschaftlichen Prägungen und der Angst, etwas zu verlieren, wie Status, Zeit, Gewohnheiten, Tradition und so weiter. Inklusion beginnt daher, die eigene Situation zu reflektieren und die eigene Haltung zu hinterfragen. Was sind meine Ängste? Was ist meine Prägung? Was sind meine Motive und was sind meine Grenzen? Wie gesehen geht es nicht um eine Gleichmacherei, sondern um die zentrale Folge nach der Ebenbildlichkeit und Menschenwürde eines jeden Menschen. Grundlage dafür ist eine geistliche Haltung, dass ich demütig vor Gott bin, der Bibel und dem Nächsten. Denn Demut gibt Mut und Mut brauche ich, um den anderen nicht zu verurteilen, nicht zu schnell Grenzen zu ziehen, sondern um zu fragen, welches Bild ich vom anderen in mir trage und wie dieses Bild entstanden ist. Eigene Erfahrungen, Hörensagen, Vorurteile, mit welcher Haltung begegne ich diesem Bild, das ich von anderen habe in mir. Und bei all diesen Fragen muss mir bewusst sein, dass der andere auch ein Bild von mir in sich trägt. Wie möchte ich, dass er oder sie mit diesem Bild umgeht? Der Umgang mit diesen Bildern des anderen nennt der jüdische Philosoph Levinas eine gegenseitige asymmetrische Verantwortungsbeziehung. Das bedeutet, dass ich nicht nur für mich und mein Bild verantwortlich bin, sondern eben auch für den anderen und sein Bild von mir. Diese Beziehung gilt es immer wieder zu reflektieren und zu korrigieren. Nur so kann ich meine eigene Christusbeziehung stärken und den anderen verstehen, sogar von ihm lernen. Dazu braucht es Mut, Vertrauen und nicht zuletzt echte Begegnung. Wir brauchen eine Hilfs-, Lern- und Festgemeinschaft, die bei aller erstrebten Annäherung zugleich jede Form falscher Angleichung vermeiden will. Wir haben also eine Verantwortung, wie wir die Einheit des Leibes Gottes leben. In der Gemeinschaft Gottes sind alle Menschen willkommen und genau dies fordert die Jahreslosung dieses Jahr ein. nicht mehr und nicht weniger. Und das geschieht nicht von allein, sondern ist ein aktiver Prozess, an dem möglichst viele beteiligt sind. In diesem Prozess geschieht Veränderung. Warum? Weil Gott den Spiegel des Wortes jedem von uns und von denen, die von draußen reinkommen, vor Augen hält und uns zeigt, wer wir sind und wo wir uns verändern müssen. Wir lassen niemanden draußen, sondern nehmen den anderen auf und führen ihn zur Umkehr und zur Buße. Aus Liebe, nicht aus Kritik an seinem Urzustand. Wir helfen Menschen, auf Gottes Wort einzugehen. Das ist unser Auftrag als Gemeinde Jesu. Und wir werden dadurch der Jahreslosung gerecht, ohne mit dem Finger auf den anderen zu zeigen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn in meiner Gemeinschaft ist jede und jeder willkommen. Halten wir auch Unterschiedlichkeit aus, versuchen wir einander uns in herzlicher Liebe zu begegnen, sind wir gastfreundlich, können wir heil werden und trösten uns untereinander, kennen und nennen wir unsere Grenzen, ermahnen und erbauen wir uns, sagen wir uns Wahrheit in Liebe, machen wir Macht transparent und legen Entscheidungsstrukturen offen. Wissen wir, dass wir alle Sünder und Sünderinnen sind und aus Barmherzigkeit leben und sind wir deshalb um Versöhnung bemüht. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Amen. Herr Jesus, hab herzlichen Dank für dieses wunderbare Wort Gottes. Wir haben wirklich Grund, uns selbst zu prüfen und schauen auf unsere Selbstreflexion. Wo sind wir? Wo stehen wir? Wie leben wir? Wie sehen wir den anderen? Grenzen wir ihn aus, weil er falsch ist, oder zeigen wir ihm den Weg in die Wahrheit? Herr, das können wir nicht aus uns heraus. Aber wir dürfen dich bitten, dass du uns zu genau diesen Menschen machst, dass wir uns umeinander kümmern können, dass wir uns untereinander lieben können und dass wir uns untereinander segnen. Weil du uns zu den Menschen machst, für die du gestorben bist. Amen.